Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft am 1. Mai. Der israelische Schriftsteller Amos Oz hat sich zeitlebens auch mit Religion beschäftigt, vor allem mit dem Judentum, aber auch mit Christentum und Islam. Daran erinnern wir heute in dieser Sendung, die erstmals am 11. April 2018 ausgestrahlt wurde. Amos Oz starb am 28. Dezember 2018. Wir blicken zurück auf seine Überlegungen zum Verhältnis von Christen und Juden. In der Sendung Das Evangelium nach Amos. Jesus und Judas im Werk des Schriftstellers Amos Oz. Es begrüßt Sie als Autor dieser Sendung Andreas Mein.
Ladies and gentlemen, friends, good afternoon. Shalom from Jerusalem to each and every one of you.
Amos Oz begrüßt seine Zuhörer in Berlin. Er wird weltweit gelesen. Das Werk des israelischen Schriftstellers wurde in rund 40 Sprachen übersetzt. Amos Oz, Jahrgang 1939, ist bekannt auch für sein politisches Engagement. Er schreibt auch immer wieder über Religionsthemen, etwa in seinem Roman Judas. Wenn Amos Oz sich zunehmend auch zu christlichem Antijudaismus oder zu Jesus äußert, tritt er damit in die Fußstapfen seines Großonkels. Josef Klausner schrieb vor rund 100 Jahren das Buch Jesus von Nazareth. Es war ausgesprochen umstritten und wurde aufs Heftigste angegriffen. Klausner habe das erheitert, erinnert sich Amos Oz.
And Uncle Joseph smiled under his mustache and he said, if Jews and Christians are equally unhappy, maybe I did something right.
Wenn mich beide Seiten kritisieren, dann habe ich wohl was richtig gemacht. So der Kommentar des Gelehrten und Religionshistorikers, der sich mit 25.000 Büchern umgab.
As a little boy, I studied in a very conservative, religious, orthodox Jewish school in Jerusalem.
Als kleiner Junge besuchte ich eine äußerst traditionelle orthodoxe jüdische Schule in Jerusalem. Wir wurden angewiesen, jedes Mal, wenn wir an einer Kirche oder an einem Kreuz vorübergingen, unsere Augen abzuwenden und in die entgegengesetzte Richtung zu schauen. Als Begründung hieß es, wir Juden haben seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden wegen dieses Menschen gelitten. Onkel Josef aber sagte, das dürfe ich niemals tun. Wann immer du eine Kirche oder ein Kreuz siehst, sieh ganz genau hin. Denn Jesus war einer von uns, einer unserer großen Lehrer, einer unserer bedeutendsten Moralisten, einer unserer größten Visionäre. Ich war schockiert. Das, was sie mich in der Schule lehrten, stand in radikalem Widerspruch zu dem, was Onkel Josef mir in unseren Gesprächen sagte. Wie konnte das sein? Ich fragte Onkel Josef, Jesus soll kein Christ sein? Aber hat er denn nicht das Christentum begründet? Und ich werde nie sein nachsichtiges Lächeln vergessen, wenn er mir mit einfachen Worten seine Auffassung erklärte. Jesus wurde schließlich nicht von einem Priester in einer Kirche getauft, oder? Niemals, sein ganzes Leben nicht. So Onkel Josef, ist er zur Beichte gegangen. Außerdem hat er nie Weihnachten gefeiert. Kann er da Christ gewesen sein?
Moreover, he never celebrated Christmas. How could he be a Christian?
Diesen Vortrag hat Amos Oz am 25. Mai 2017 gehalten, beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, vor rund 500 elektrisierten und amüsierten Zuhörern.
For several evenings, I went to the library to read the Gospels. The other boys were playing basketball, chasing girls. I was hopeless in both, so I found comfort in Jesus.
Ich ging abends oft in die Bibliothek und las die Evangelien. Die anderen Jungen spielten Basketball oder stellten den Mädchen nach. Ich war in beiden ein hoffnungsloser Fall. Ich fand Trost bei Jesus.
I read the Gospels. I fell in love with Jesus.
Ich las also die Evangelien und verliebte mich in Jesus, in seine Vision, in die Tatsache, dass seine Lehren so voller Überraschungen stecken und so voller Poesie sind. Ich war in keinem Punkt mit ihm einig. Doch das ist nun einmal unser Wesen. Sie werden niemals zwei Juden finden, die sich in irgendeiner Sache einig sind.
But on the whole, I fell in love with Jesus.
Dann las der junge Amos Oz weiter und weiter und kam an jene Stelle, in der Judas Jesus verrät, mit einem Kuss. Er dachte nach und fand die Geschichte nicht plausibel. Mehr noch, er war verärgert. Der kleine Detektiv in ihm rebellierte und sagte sich, aus rein kriminalistischer Sicht ergibt die Story einfach keinen Sinn.
I was very angry because the little detective in me rebelled against the story.
30 Silberlinge. Was will Judas damit? Er war ein reicher Mann. Warum soll er für 30 Silberlinge seinen Rabbi, seinen Gott, verkaufen? Aber vor allem, warum sollte jemand diesem Judas 30 Silberlinge dafür bezahlen, Jesus zu verraten?
The whole of Jerusalem knew Jesus. Why pay Judas to kiss him in order to make the arrest possible? Jesus didn't try to run away. He didn't shave his beard. He was not wearing a sombrero to conceal his identity. And when they came to him, he didn't try to say, no, I'm not Jesus, I am Donald Trump.
Die Leute in Jerusalem kannten Jesus. Um ihn festzunehmen, brauchten sie nicht Judas zu bezahlen. Jesus versuchte ja gar nicht wegzulaufen. Er hat sich nicht den Bart abrasiert. Er trug keinen Sombrero, um sich unkenntlich zu machen. Und als sie ihn holen kamen, machte er keine Ausflüchte und sagte nicht, ich bin nicht Jesus, ich bin Donald Trump. In meinen Augen ergab das einfach keinen Sinn. Außerdem merkte ich sehr schnell, dass diesem Bericht nicht zu trauen war. Es war einfach eine jämmerlich schlecht geschriebene Story à la Hollywood mit einem typischen Schurken aus einem drittklassigen Hollywood-Schinken. Hässlich, unsympathisch, gierig, verräterisch, betrügerisch. All diese negativen Attribute wurden dem armen Judas angehängt.
All the negative attributes were attached to this poor Judas.
Und an diesem Punkt wird Amos Oz in seinem Vortrag ernst. Ohne den vermeintlichen Verrat des Judas, meint Oz, wären die Geschichten rund um Jesus genauso überzeugend.
This is an ugly story and not an innocent one.
Die Judas-Geschichte ist eine hässliche Geschichte, alles andere als harmlos. In meinen Augen hat keine andere jemals von Menschen erzählte Geschichte ein solches Ausmaß an Hass, Verfolgung und Mord entfesselt, wie diese Geschichte über den Verrat, über die 30 Silberlinge, über den Kuss.
In der Geschichte westlichen Denkens wird Judas so zum Verräter schlechthin.
In Western history, in the Western mind, Judas is the ultimate traitor.
In jedem europäischen Wörterbuch bedeutet das Wort Judas schlicht und einfach Verräter. Wenn man unter Judas nachschlägt, findet man in jeder europäischen, in jeder christlichen Sprache den Begriff Verräter. Das ist nicht gut. Wie soll ein deutsch sprechendes kleines Mädchen oder ein deutsch sprechender kleiner Junge, die die Geschichte zum ersten Mal hören, zwischen Judas und Jude unterscheiden? Oder im Spanischen zwischen Judas und Judíos? Die starke Ähnlichkeit zwischen den beiden Wörtern lädt geradezu zu hasserfüllten Verallgemeinerungen ein. Wer einen anderen Judas nennt, spuckt ihm damit ins Gesicht. Und an dieser Stelle scheint mir ein offenes, persönliches Wort angebracht. Der Vorname meines Vaters war Jehuda, Judas. Der mittlere Name meines Sohnes ist nach meinem Vater Judas. Ich bin also der Sohn von Judas und der Vater von Judas. Dieser Name, will heißen, die Konnotationen dieses Namens sind also zutiefst bedeutsam und zutiefst schmerzlich für mich.
My son's middle name after my father is Yehuda. Ladies and gentlemen, standing in front of you right here is the son of Judas and the father of Judas. So this name is deeply meaningful and deeply painful for me, the connotations of this name.
In meinen Augen ist die Geschichte von Judas in den Evangelien gleichsam das Tschernobyl des christlichen Antisemitismus der vergangenen 2000 Jahre. Diese Geschichte verseucht das Verhältnis zwischen Juden und Christen seit Jahrtausenden, indem sie die Juden zu Opfern und die Christen zu Tätern macht. In neuerer Zeit führt sogar der islamische Antisemitismus die Judas-Geschichte als Argument gegen die Juden ins Feld. Alle Juden sind Judas, Verräter, Gottesmörder, habgierige Betrüger.
All the Jews are Judas.
Und deshalb braucht es, so Amos Oz, eine andere Erzählung. Und es ist kein Zufall, dass er seinem 2014 erschienenen Judas-Roman auf Hebräisch diesen Titel gegeben hat: Die Botschaft nach Juda. Amos Oz' Romanfigur, ein junger Religionswissenschaftler, er sagt, Judas habe an Jesus geglaubt, und zwar von ganzem Herzen. Es sei Judas gewesen, der ihn ermutigt habe, an einem hohen Festtag volles Risiko zu gehen. Ja, letztlich jenen Weg zu beschreiten, der ans Kreuz führt. Demnach redet Judas auf Jesus ein wie ein persönlicher Referent oder ein PR-Berater, der das Optimum aus Jesus rausholen will.
Don't hesitate. Trust yourself. Haven't you revived the dead? Haven't you walked on the water? Haven't you turned stones into fish and bread and water into wine? You will show them.
Zögere nicht. Glaub an dich. Hast du denn nicht Tote auferweckt? Bist du nicht übers Wasser gewandelt? Hast du nicht Wasser in Wein verwandelt? Du wirst es ihnen zeigen. Hast du nicht Sterbende gesund gemacht? Du wirst vom Kreuz steigen und die Welt wird gerettet werden. Das wird das ultimative Wunder sein. Danach wird die Welt keine Wunder mehr brauchen. Die Menschen werden einander lieben und das Himmelreich wird beginnen.
Judas tut alles, damit diese Vision Realität wird. Zunächst muss er in Jerusalem all jene Verantwortlichen, die nur allzu vertraut sind mit radikalen jüdischen Predigern, von der Gefahr überzeugen, die von diesem Jesus ausgehe. Der sei anders als die normalen jüdischen Spinner, die in großer Zahl durch Jerusalem laufen. Er könne der Priesterkaste und der römischen Regierung gefährlich werden. Das verfängt. Judas ist überzeugend. Jesus wird gekreuzigt. Doch es läuft anders als von Judas erwartet. Jesus überlebt die Kreuzigung nicht. Es geschieht kein ultimatives Wunder, das alle Welt von diesem Jesus überzeugt. Er wird nicht vom Kreuz befreit. Jesus stirbt.
He dies on the cross.
Er stirbt am Kreuz. Und Judas erkennt, dass man ihn eines schrecklichen Vergehens anklagt. Er hat seinen Herrn getötet. Er hat seinen Lehrer getötet. Er hat seinen Rabbi getötet. Er hat seinen besseren Bruder getötet. Er hat das Licht seines Lebens getötet. Er hat seinen Gott getötet. Er hat den Menschen getötet, den er auf Erden am meisten geliebt hat. Er hat einen Menschen getötet, den er mehr geliebt hat als seine Mutter und seinen Vater. Und er hat ihn getötet, indem er zu viel von ihm verlangt hat, indem er die sofortige Erlösung verlangt hat, indem er das Kommen des Himmelreichs am nächsten Tag, in der nächsten Stunde, im nächsten Augenblick verlangt hat. Und da geht er hin und er hängt sich.
Das ist Fiktion. Ein Roman. Nicht mehr und nicht weniger. Amos Oz sagt immer wieder, er kenne die Wahrheit nicht, er sei nicht dabei gewesen.
But it is, yes, it is about the power of love.
Ja, es geht um die Macht der Liebe. Und das ist tatsächlich in gewisser Weise die Lehre Jesu, die Lehre des Judentums. Die Macht der Liebe, die Fähigkeit der Liebe, die Differenzen, die Unterschiede, die Gegensätze, die Animositäten, den Antagonismus zu überwinden.
The power of love, the ability of love to overcome.
Amos Oz gelingt es, seine eigene Religion und Kultur und Denkweise im Spiegel der anderen zu sehen. Und er hält auch dem Publikum den Spiegel vor, in der Hoffnung, dass sich neue Perspektiven eröffnen. So könnten Christen und Juden gemeinsam schmunzeln über die Idee, die Alternativgeschichte des Amos Oz zu einem kanonischen biblischen Buch zu erklären. Aus christlicher Sicht als fünftes Evangelium, also eine frohe Botschaft wie die vier frohen Botschaften davor. Erst das Evangelium nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas und nach Johannes. Und nun das Evangelium nach Amos.
Das Verhältnis von Christen und Juden aus Sicht des israelischen Schriftstellers Amos Oz, der im Dezember 2018 gestorben ist. Das war die Sendung Das Evangelium nach Amos, Jesus und Judas im Werk des Schriftstellers Amos Oz von Andreas Mein. Eine Sendung, die im Deutschlandfunk in einer Langfassung erstmals im Februar 2018 ausgestrahlt wurde.